Guten Morgen, liebe Geschwister. Heute geht es in der Predigt um einen Abschnitt aus Matthäus 22. Und den Abschnitt würde ich gerne einfach am Anfang lesen. Matthäus Evangelium, Kapitel 22. Wundert euch nicht, ich lese von der Übersetzung her einfach aus der neuen Genfer Übersetzung, aber das könnt ihr ja trotzdem auch in den anderen Übersetzungen gut verfolgen, ist nämlich ziemlich ähnlich. Matthäus 22 ab Vers 1. Jesus fuhr fort, ihnen Gleichnisse zu erzählen. Er sagte, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest vorbereitet hatte. Er sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Doch sie wollten nicht kommen. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen. Die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist zwar vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden, böse genauso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund, sagte er zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. Soweit. Herr Jesus, danke, dass wir dein Wort haben, dass wir lesen können und dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast. Wir wollen dich jetzt bitten, dass wir was verstehen, dass du uns erklärst, dass du uns in unser Leben sprichst und deine Worte segnest. Amen. Warum redet der Herr Jesus in Gleichnissen zu den Menschen? Vor zwei Wochen hatte der Daniel ja da schon in der Predigt davon gesprochen, in dem Gleichnis von dem Sämann. Da hat er das schön erklärt, finde ich, wie das dazu kam, dass einfach für die Juden und die Pharisäer, die diese Rede von dem Herrn Jesus nicht hören wollten und die nicht glauben wollten, deswegen hat der Herr Jesus dann zu ihnen nur noch in Gleichnissen geredet, die sie nicht verstanden haben. Das war eine Art Gericht, aber auch eine Barmherzigkeit. Gleichnisse brauchen Erklärung oder irgendeine Auslegung, ein Verständnis braucht es dafür. Und da braucht es grundsätzlich eine Voraussetzung von Gott. Der Herr Jesus sagt zu seinen Jüngern, das hatten wir auch vor zwei Wochen in Matthäus 13, dass ihnen die Möglichkeit geschenkt wurde, diese Gleichnisse zu verstehen. In Matthäus 13, da steht in Vers 11, euch ist es von Gott gegeben, die Geheimnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Damit waren die Juden und die Pharisäer gemeint. Das heißt, Gott hatte den Jüngern die Grundvoraussetzung gegeben, diese Gleichnisse zu verstehen. Da ist ein Unterschied. Und trotzdem war es auch so, das haben wir da vor 2 Wochen gesehen in dem Gleichnis von dem Seemann, auch die Jünger brauchten Erklärung. Sie haben den Herrn Jesus gefragt, was ist dieses Gleichnis, was bedeutet das? Und er hat es ihnen erklärt. Aber die Juden und die Pharisäer, die wollten nicht. Sie wollten einfach nicht zuhören und sie wollten auch, obwohl sie teilweise gemerkt haben, dass es sie trifft, wollten sie diese Rede nicht weiter hören. Und da hat der Herr Jesus ja ihnen letztendlich auch diese Wahrheit versteckt. Und das ist, so wie es vor 2 Wochen der Daniel gesagt hat, schon ein Gericht. Aber warum auch Barmherzigkeit? Aus dem Grund, weil der Herr Jesus diesen Menschen, die ihn eigentlich nicht wollten und die es gemerkt haben, dass er eigentlich das Richtige sagt, aber es trotzdem ablehnen, immer wieder mehr und mehr Schuld auf sich laden. Und dadurch, dass er jetzt mit ihnen redet und sie es gar nicht mehr verstehen, bewahrt er sie davor, noch mehr Schuld auf sich zu laden. Was für ein barmherziger Gott, der, obwohl sie ihn nicht wollen, ihn oder sie davor bewahrt, noch weitere Schuld auf sich zu laden, dadurch, dass sie es einfach nicht mehr verstehen können. In dem Zusammenhang ist mir in der Vorbereitung eine Stelle eingefallen, die das so ganz klar auch ausdrückt, wie der Herr Jesus da denkt. In Lukas 23, Vers 34, das kennt jeder von euch. Da ist der Herr Jesus am Kreuz und er sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wenn jemand nicht Bescheid weiß, dann straft Gott nicht. Unwissenheit wird von Gott nie bestraft. Und wenn jemand etwas tut, ohne richtig zu verstehen, was er da macht, dann ist der Herr Jesus immer sehr barmherzig. Jetzt zu dem Text, Matthäus 22. Ein weiteres Gleichnis, oder Jesus erzählt wiederum Gleichnisse. Ein Gleichnis vom Reich der Himmel. Das Reich der Himmel gleicht einem König. Was ist das Reich der Himmel? Schlagen wir kurz einen Psalm dazu auf, Psalm 103. Psalm 103, Vers 19, da steht, der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königherrschaft regiert über alles. In einer anderen Übersetzung heißt es, der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Also, das Reich der Himmel, das ist letztendlich Regierungsbezirk, Regierungsgebiet Gottes. Und an vielen anderen Stellen im Matthäusevangelium steht häufig der Begriff Reich der Himmel. Aber an vielen anderen Stellen steht in der Bibel einfach von dem Reich Gottes, was das Gleiche ist. In dem Matthäusevangelium auch eine ganz bekannte Stelle, die sicher jeder hier im Raum kennt, Matthäus 6, Vers 10, da lehrt oder erklärt der Herr Jesus, worum wir beten sollen, wie wir beten sollen. Und da sagt er, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und ein paar Verse weiter in dem gleichen Kapitel von Matthäus 6 sagt er in Vers 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Das Reich Gottes, hier in dem Vers, trachtet zuerst. Da klingt schon eine Reihenfolge, eine Rangfolge mit, eine Priorität. Das heißt, das Reich Gottes ist wichtiger als der Alltag, wichtiger als, was ziehe ich heute an oder was gibt es heute zu essen. In Römer 14 steht dazu passend, Römer 14, Vers 17, was das Reich Gottes nicht ist. Da steht in Römer 14, Vers 17, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude in dem Heiligen Geist. Essen und Trinken ist wichtig. Und wenn jemand dazu kreativ genug ist und Freude daran hat, gerne auch 27 Gänge mit allem drum und dran, wie man sich das so vorstellt. Das kann man und soll man auch genießen. Aber ist das alles? Wenn man überlegt im Verhältnis zum Reich der Himmel, wenn man überlegt im Vergleich zur Ewigkeit, in Bezug dieses Essen im Vergleich zu einem Leben, was ist da dieses Essen? Natürlich, so ein 27-Gänge-Menü, da erinnert man sich schon dran. So ein Hochzeitsessen, wie es hier in dem Text vorbereitet war, sicherlich auch. Aber trotzdem, eigentlich, man isst, man verdaut, man geht aufs Klo. Ihr versteht, was ich meine. Es ist letztendlich vergänglich und das Reich der Himmel was viel Größeres. Mit dem Reich der Himmel ist aber noch was anderes gemeint. Ein Bereich von der Herrschaft Gottes und eine Herrschaft über die Seinen und ein Bereich, wo man sich seinem Willen unterordnet und gerne und mit Freude ihm dient. Das Reich Gottes ist also quasi die Sphäre des Heils. Ein Bereich, in dem Gottes Spielregeln gelten und die eingehalten werden. Die Juden und die Pharisäer, die wollten das nicht. Sie wollten das nicht hören. Und deswegen steht in Matthäus 21, Vers 43 auch: Deshalb sage ich euch, das sagt der Herr Jesus zu ihnen, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte oder die Früchte des Reiches hervorbringt. Das Reich Gottes, das Reich der Himmel, das hat die Pharisäer schon auch interessiert. Sie wollten wissen, wann das ist, was da passiert. In Lukas 17, Vers 20 steht, die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes kommt. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen, seht, hier ist es oder dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Also, was ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist etwas, was schon besteht. Das Reich Gottes ist gegenwärtig, aber auch zukünftig. Es ist nicht nur irdisch, es ist aber auch nicht nur überirdisch. Auch nicht rein geistig oder geistlich. Es ist was ganz Besonderes und was sehr, sehr Großes. Und es wäre schon genug, einfach nur in Anführungsstrichen über das Reich Gottes, über das Reich der Himmel zu predigen. In Matthäus-Evangelium, wo wir letztes Mal waren, bei dem Seemann in Matthäus 13, da stehen noch ganz viele andere Gleichnisse, auch über das Reich der Himmel. Und der Herr Jesus vergleicht das Reich der Himmel mit einem Seemann, hatten wir vor 2 Wochen, mit einem Menschen, der guten Samen sät, mit einem Senfkorn, mit Sauerteig, mit einem verborgenen Schatz im Acker, mit einem Kaufmann, der eine Perle sucht, mit einem Netz, mit einem König, so wie hier, mit einem Hausherrn und mit 10 Jungfrauen. Warum so viele Gleichnisse? Was ist das Ziel? Warum redet der Herr Jesus in solchen Gleichnissen? Grundsätzlich haben wir den Heiligen Geist, um Sachen zu verstehen aus der Bibel, die der Herr Jesus gesagt hat, die aufgeschrieben sind. Aber der Herr Jesus benutzt diese Gleichnisse auch für uns, weil wir sonst überhaupt nichts verstehen würden. Wenn der Herr Jesus einfach so, wie er in seiner Herrlichkeit und seiner Größe ist, sich darstellen würde, dann würden wir wie Johannes in der Offenbarung tot wie tot hinfallen. Wir würden wie ein Maikäfer auf dem Rücken liegen. Nichts ginge mehr. Wir würden überhaupt nichts verstehen. Und es wäre viel zu groß, wie eine Fremdsprache, die man überhaupt nicht übersetzen kann. Zu herrlich, zu groß, zu viel. Und der Herr Jesus hat uns aber so lieb. Und er möchte, dass wir was von ihm verstehen und dass wir erkennen. Und möchte uns auch erklären, wie der Vater ist im Himmel. Und deswegen redet er in Gleichnissen, gebraucht Bilder, Dinge, die aus unserem Alltag bekannt sind, die wir verstehen können. Und so können wir dann auch anfangen, ein bisschen von dieser Herrlichkeit zu sehen, so an der Oberfläche kratzen und so ein ganz klein bisschen einen Einblick in die Herrlichkeit bekommen, so dass wir es verkraften können, dass wir so anfangen, so wie so ein Puzzle zu machen, einzelne Teile, und es wird ein riesengroßes Bild, die Herrlichkeit Gottes. Dass wir aber immer wieder extrem begrenzt sind in unserer Wahrnehmung und auch in unserer Ausrichtung dabei, das kennt ihr an euch selbst und das kennen wir auch aus der Bibel. Und da gibt es das Beispiel von den Jüngern in Matthäus 18. Da steht in dem ersten Vers, da fragen die Jünger, in jener Zeit kamen die Jünger zu Jesus und fragten, wer ist eigentlich der Größte im Himmelreich? Oder ein anderer Vers, Matthäus 20, Vers 21, da fragt die Mutter von Johannes und Jakobus, erlaube doch, dass meine beiden Söhne in deinem Reich neben dir sitzen, der eine auf der rechten Seite und der andere auf deiner linken Seite. Wir Menschen merken, das Reich der Himmel, das Reich Gottes, das ist etwas Besonderes, was Großes, was ja für uns zu groß ist, und schon versucht man rauszuloten, wo stehe ich da, wo bin ich da, wo ist da mein Platz, bin ich da auch wichtig genug? Uns geht's um uns. Aber trotzdem, ja, finde ich es sehr beeindruckend, wie der Herr Jesus damals mit seinen Jüngern umging und auch heute noch mit uns umgeht, wenn wir so in unserer Vorstellung sind, oft so auf uns fixiert, und er möchte uns doch was erklären von seinem Vater, von sich im Himmel, von der Herrlichkeit. In dem Vers 3, von dem wir gelesen haben, Matthäus 22, da kommt eine Einladung. Er, das ist der König, sandte seine Diener aus, um die, die zum Fest eingeladen waren, rufen zu lassen. Eingeladen, zur Hochzeit. Eine Einladung zu einer königlichen Hochzeit. Wenn in einem Königshaus Hochzeit gefeiert wird, dann ist es schon eine Attraktion. Das ist schon auch immer mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal so eine Hochzeit irgendwie ausschnittsweise miterlebt hat oder gesehen hat, am Fernseher verfolgt oder wie auch immer, wenn so englisches Königshaus oder andere Königshäuser Hochzeit feiern, das ist schon eine Attraktion, da geht schon was. Und die, die da eingeladen sind, so als Bürgerliche, als Nicht-Adelige, die haben da schon auch, sind sich der Ehre bewusst und ja, putzen sich raus und sind da auf jeden Fall dabei, das setzen alles in Bewegung, damit sie das nicht verpassen. Ich weiß noch ziemlich genau, vor ein paar Wochen, so viele Wochen ist nicht her, da standen hier Joe und Cody und haben gesagt, dass sie bald heiraten werden, haben eingeladen. Hier lädt ein König ein. Und ja, das ist einfach sehr faszinierend, wie die Menschen eingeladen werden von Gott. Denn Gott ist dieser König. In dem Gleichnis ist der König Gott. Und da kommt eine Einladung von Gott. Gott schickt seine Diener los. Und ja, wenn man sich das so vorstellt, königliche Hochzeit, die Luxuslimousine fährt vor, man muss nur einsteigen, man hat einfach nur zu kommen. Kein Geschenk, keine Vorbereitung, nicht irgendwelche Verpflichtung. Das ist ja ein großes Geschenk. Gott geht so mit uns um. Er lädt uns ein. Er möchte uns bei sich haben in seinem Reich. Und du musst nichts mitbringen. Kein Beitrag fürs Buffet, kein Geschenk, keine Bedingung. Einfach nur kommen. Der Ende von Vers 3 ist das Ende. Doch sie wollten nicht kommen. Kann man das verstehen? Wenn wir uns versuchen, in diese Geschichte reinzudenken, in dieses Gleichnis. Ein König veranstaltet ein Riesenfest. Und Hochzeiten so in der damaligen Zeit, denke ich schon, wenn man das so vergleicht, zumindest habe ich das in Auslegungen auch so gelesen, das waren nicht Feste von so einem Nachmittag oder so, wo man mal sich ein paar Stunden zusammensetzt. Das ging über viele Tage. Und da war ein König, der einlädt, ein Riesenfest. Und die Geladenen haben die Möglichkeit, einfach so mitzufeiern. Aber sie wollten nicht kommen. Nur um das nochmal klarzumachen, da ging es nicht um Kaffee trinken beim Nachbarn oder wir treffen uns mal auf ein Bier. Oder so eine Einladung, so wie man vielleicht viele bekommt. Ach, schon wieder so, da müssen wir jetzt auch noch hin. Nein, es war etwas Besonderes, aber sie wollten nicht. Was passiert? Vers 4. Daraufhin sandte der König andere Diener aus und ließ den Gästen sagen, ich habe das Festessen zubereiten lassen. Die Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit. Kommt zur Hochzeit. Der König lässt nicht locker. Er lädt ein, er wiederholt die Einladung und macht nochmal mit anderen Knechten das nochmal klar. Mensch, es ist alles da. Er erklärt schon, er macht schon den Mund wässrig, erzählt, was es so auf dem Buffet gibt. Der Braten riecht schon und alles so. Gott ist so gnädig. Und auch wenn wir ihn ablehnen und nicht wollen, geht er uns nach. Und vielleicht manchmal ist es so, wenn man was Unbekanntes irgendwie nicht weiß, was das so ist, dass man erstmal skeptisch ist. Auch das weiß der Herr Jesus. Und Gott lädt nochmal ein. Er fragt nach mit anderen Knechten. Ich würde dich doch so gerne dabei haben. Es gibt genug Platz. Das Essen reicht bestimmt. Aber es ist eine Einladung. Es ist keine Verpflichtung. Die Einladung musst du aktiv annehmen. Oder wartest du auf was Besseres? Die Eingeladenen hier im Gleichnis, die hatten ganz wichtige Dinge zu erledigen, waren beschäftigt mit Feldarbeit, mit irgendwelchen Geschäften. Und denen, denen es langweilig war, die haben gleich die Diener umgebracht. Hatten sonst nichts zu tun, oder es wird nicht genau beschrieben, aber sie wollten auf jeden Fall solche Einladungen nicht mehr hören. Haben gedacht, komm, die bringen wir um die Ecke, dann hören wir das nicht wieder. Vers 5. Aber sie kümmerten sich nicht darum, sondern wandten sich ihrer Feldarbeit oder ihren Geschäften zu. Einige jedoch packten die Diener des Königs, misshandelten sie und brachten sie um. Also, wenn du jetzt bei deinem Nachbarn eingeladen bist, mal so für einen Kaffee, naja, dann sagt man schon, nee, passt heute nicht so oder irgendwie, nee, nächstes Mal wieder, wenn du nicht willst. Das gehört doch eigentlich zu den normalen Umgangsformen. Aber wenn jetzt so die Einladung von der Queen aus England oder irgendwie vom Kanzleramt eine Einladung da ist, ja, die Bundeskanzlerin lädt ein, ja, irgendwie wird man doch schon reagieren, oder? Hier, der König lädt ein, aber sie kümmerten sich nicht darum. Sie wollten einfach nicht, wiederholt nicht. Und dann in Vers 7, da wurde der König zornig. Er schickte seine Truppen los und ließ die Mörder töten und ihre Stadt niederbrennen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. Jetzt war die Geduld zu Ende. Das Maß war voll. Aber war der König unbarmherzig? Hat er sich's leicht gemacht? Wir wären doch viel schneller damit, jemanden auszuladen oder sonst wie was anzudrohen, wenn er nur mal auf eine vorsichtig formulierte Einladung nicht reagiert. Gottes Geduld und Barmherzigkeit hat noch kein Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Das steht in den Klageliedern. Aber es wird ein Punkt kommen, an dem der gerechte Gott ein Ende machen muss mit der Bosheit der Menschen um seines Namens willen. Dann wird er nicht mehr länger einladen. Vers 8, dann sagt er zu seinen Dienern, das Hochzeitsfest ist vorbereitet, aber die Gäste, die ich eingeladen hatte, waren es nicht wert, daran teilzunehmen. In Jesaja 43, Vers 4 steht, weil du teuer bist in meinen Augen und wertvoll bist und ich dich lieb habe. So sieht Gott die Menschen. Er liebt sie, er liebt dich. Und in Jesaja, da war Israel gemeint, aber das kann jeder für sich persönlich so annehmen. Du bist teuer und wertvoll in Gottes Augen. Und doch wird eine Zeit kommen, wo Gott sagt, die Gäste waren es nicht wert. Die Einladung Gottes, hier von dem König, die gilt aber nicht nur evangelistisch für Leute, die Gott nicht kennen oder noch nicht kennen. Sie gilt genauso auch für Menschen aus dem Reich Gottes, die den Herrn Jesus als ihren Herrn und Retter angenommen haben. Jeden Tag lädt Gott ein. Gott lädt ein. Du hast die Möglichkeit, in die Luxuslimousine einzusteigen. Jeden Tag kannst du neu mit Gott verbringen. Und jeden Tag müssen wir uns neu entscheiden, gehe ich meinen Weg, gehe ich meinem Job nach, oder lasse ich mich einladen, an dem gedeckten Tisch die Werke zu vollbringen, die Gott schon vorbereitet hat. Dann kommt in Vers 9 wieder eine Einladung. Jetzt wird der Kreis der Geladenen erweitert. Die ersten, die nicht wollten, sind ausgeschlossen. Aber Gott ist barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Das steht im Psalm 103, aus dem haben wir eben schon gelesen. Psalm 103, Vers 8. Man kann in den ersten Geladenen, in dem Gleichnis, die Juden sehen. Die wollten nicht. Sie haben den Messias nicht erkannt, den Herrn Jesus nicht erkannt. Und jetzt werden andere eingeladen. Jetzt kommen die Heiden dazu. Das Evangelium wird erweitert. Vers 9, darum geht hinaus auf die Straßen und ladet alle zur Hochzeit ein, die ihr dort antrefft. Die Diener gingen auf die Straßen und holten alle herein, die sie fanden, böse ebenso wie gute. Und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Alle sollten sie einladen, alle mitnehmen. Das ist ein Hinweis darauf, dass Gott wirklich alle ruft und jeden einlädt. Er vergisst niemand. Denn, 2. Petrus 3, da steht Vers 9, der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er hat Geduld mit euch und er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder zur Buße findet. Oder in Jesaja 55, wohlan, Vers 1, wohlan alle, die ihr durstig seid, alle, kommt her zum Wasser und die ihr kein Geld habt, kommt her, kauft und esst, kommt her und kauft ohne Geld und umsonst Wein und Milch. Warum zählt ihr das Geld da für das, was kein Brot ist, und sauren Verdienst für das, was nicht satt macht? Hört doch auf mich, so werdet ihr Gutes essen und euch am Köstlichen laben. Das heißt, der Herr Jesus lädt wirklich alle ein. Gott lädt alle ein. Und wir hätten vielleicht gedacht, naja, so Leute, weiß nicht so recht, ja, so, die will ich nicht in meinem Haus haben und erst recht nicht bei meiner Hochzeit. Aber Gott hat einen genialen Plan. Er möchte aus dem Abschaum der Gesellschaft, aus Leuten, die ausgegrenzt sind, die in der Straße sind, auf der Gosse, die so richtig niemand mehr mag, die möchte er an seinem Fest haben. Die möchte er zu geladenen Hochzeitsgästen machen. Prostituierte, Drogenabhängige, Kinderschänder, Steuerhinterzieher, alles, wo Dreck im Leben ist, aber auch alles diese, die mit dem Dreck des Lebens ständig beschäftigt sind. Nicht die Hochedlen und sonst wen, sondern den Abschaum hat sich der Herr Jesus, hat sich Gott ausgesucht. In 1. Korinther 1 steht es schon, Vers 28. Was in der Welt unbedeutend und verachtet ist und was bei den Menschen nichts gilt, das hat Gott erwählt, damit ans Licht kommt, was nichtig, wie nichtig das ist, was bei ihnen etwas gilt. Kannst du dir das vorstellen, so richtig, wo es einem eher innerlich sträubt, solche Leute bei deiner Hochzeit dabei zu haben? Wenn so jemand so voll mit Dreck stinkend daherkommt. Ich habe das mal erlebt in der Klinik. Da kam jemand so wirklich dreckig, aber so bestialisch stinkend von der Deponie. Der war da in eine Presse geraten und hatte sich sein Bein gebrochen. Und den durfte man und konnte man vorher nicht von seiner Kleidung befreien. Der hatte alle Schutzkleidung und Montur noch an. Und ich sage euch, das war kein Vergnügen. Dieser Duft, dieser Dreck und das alles, das war schon, da konnte man wirklich so mit allen Sinnen einmal eintauchen. Aber wenn ihr euch jetzt vorstellt, so jemand, nicht nur einer, ja, sondern gleich eine ganze Gruppe, alle zusammen so in richtiger Ausfertigung an eurer Hochzeit. Das ist ein Spaß. Nur das Tolle und das Geniale, was Gott geplant hat und gemacht hat, dass die eben nicht so stinkend und dreckig an dem Hochzeitsfest teilnehmen, sondern die Leute, die er eingeladen hat, denen hat er etwas geschenkt. Die sind nicht erst umziehen gegangen, nicht erst duschen und nochmal cremen und schminken und gelen und frisieren und so. Nee, die kamen direkt von der Straße, direkt aus der Situation. Und bei der Hochzeit, da gab es alles inklusive, all inclusive. In Jesaja 61, Vers 10 steht, ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Wie ein Bräutigam mit priesterlichem Kopfschmuck geziert und wie eine Braut, die in ihrem Geschmeide prangt. Offenbarung 19, Vers 8 steht, lasst uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen. Und seine Braut hat sich bereitet und es wurde ihr gegeben, sich anzutun mit schönem, reinem Leinen. Das Leinen aber ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Es ist dafür gesorgt. Es ist alles da. Der Hochzeitsanzug, das Kleid. Aber jetzt in dem Gleichnis kommt der traurige Teil. Oder gleichzeitig auch eine Warnung. Eine Warnung, dass es im Himmel keinen olympischen Gedanken gibt. Dabei sein ist nicht alles. Vers 11. Als der König eintrat, um zu sehen, wer an dem Mahl teilnahm, bemerkte er einen, der kein Festgewand anhatte. Mein Freund sagte zu ihm, wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Der Mann wusste darauf nichts zu antworten. oder er verstummte. Wenn der König da zu diesem Menschen Freund sagt, dann ist das nicht so eine ironische Form, wie man es vielleicht manchmal so kennt, so Freundchen, wenn und so, wenn man das aus irgendwelchen Schimpfsalven oder so kennt. Nein, es ist ernst gemeint. Zum Vergleich, Johannes 15, Vers 14, ihr seid meine Freunde, sagt der Herr Jesus, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Aber nicht nur diejenigen nennt der Herr Jesus Freunde. In Matthäus 20, in einem anderen Gleichnis, da redet er von einem Mann, der sich ärgert, dass er plötzlich irgendwie sich ungerecht behandelt fühlt. Er antwortet aber und sagt zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Und noch eine ganz andere Kategorie in Matthäus 26, Vers 50. Da spricht Jesus zu dem Judas. Jesus aber sprach zu ihm, mein Freund, dazu bist du gekommen? Und da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Als der Herr Jesus verraten wurde von dem Judas, von seinem Vertrauten, so wie das im Propheten vorher schon im Psalm gesprochen wird. Psalm 41, Vers 10 steht, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Mein Freund. Und das meint der Herr Jesus ernst. Und Gott, der König hier in dem Gleichnis, Gott redet diesen Menschen mit mein Freund an. Wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Ist das eine rhetorische Frage? Gott weiß doch sowieso alles. Warum diese Frage? Gott fragt ihn, ich bin der Überzeugung, dass Gott ihn aus dem Grund fragt, weil er ihm noch eine Chance gibt. Der ist da reingekommen in dieses Fest, wo eigentlich ganz klar war, am Eingang kriegst du deine Kleidung, da ist alles präpariert und dann kannst du an dem Fest teilnehmen. Und da ist einer, der hat kein Festgewand an. Gott gibt ihm in seiner Gnade noch eine Chance, vielleicht doch umzukehren. Die letzte Möglichkeit, du kannst dich entscheiden, mein Freund. Wie bist du ohne Festgewand hier hereingekommen? Und was ist seine Reaktion? Die gnädige Chance von Gott. Ich erinnere euch an Psalm 103, hatten wir schon mehrfach. Barmherzig und gnädig ist der Herr. Langsam zum Zorn und groß an Gnade. Aber dieser Mensch, er verstummt. Er sagt nichts. Null Reaktion. Keine Reue. Er will nicht. Und nicht so, dass er nicht antworten könnte. In Hiob zum Beispiel, da hat er mal gesagt, Hiob in Hiob 9 sagt, wenn du mit Gott rechten willst, wenn du mit ihm streiten willst, du wirst auf 1000 Fragen keine Antwort haben. Das ist schon richtig, aber diese Frage von Gott hier an diesen Menschen, der hatte schon eine Möglichkeit zu antworten, aber er wollte nicht. Und erst jetzt befiehlt der König, ihn binden zu lassen. Wir hätten den doch am Eingang schon abgefangen. Wir hätten sofort gesagt, verpiss dich. Ja, das geht nicht. Du bist hier nicht erwünscht. Nein, Gott liebt die Menschen und Gott liebt jeden mit der gleichen Liebe. Ein gnädiger Gott, aber auch ein gerechter Gott. Barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Ein Vers, den ihr jetzt vielleicht schon auswendig könnt. Aber Gott entgeht nichts. Trotz Stress, trotz Hochzeitshektik, was da alles passiert ist, der König behält den Überblick. Der König sieht, was los ist. Und er merkt auch, dass da einer ist ohne Festgewand. Ohne Festgewand an der Hochzeit des Sohnes, an der Hochzeit des Lammes teilzunehmen, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Und deshalb die dringende Warnung an alle, die noch nicht wissen, ob sie ein Hochzeitskleid, ein Hochzeitsanzug haben oder ob das bereit liegt für sie. Es gibt nur einen Laden, wo man das kaufen kann. Und zwar umsonst. Es gibt nur eine Adresse. Das haben wir schon gelesen. Jesaja 61, Vers 10. Ich freue mich im Herrn und meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Der Herr Jesus Christus selbst ist die Adresse. Er hing am Kreuz von Golgatha und hat die Schuld bezahlt für dich und für mich. Er hat sich bestrafen lassen, damit wir frei sein können. Und wenn du das glaubst und den Herrn Jesus um Vergebung deiner Schuld gebeten hast und ihn in dein Herz lässt, ihn quasi anziehst, dann hast du das Festgewand schon an. Und wenn nicht, dann lass dich einladen von Gott und denk darüber nach, wie lieb er dich hat. Noch ein ganz kurzes Wort zu dem Vers 14, denn viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt. In Apostelgeschichte 2 steht zum Beispiel Vers 21, und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Also nicht irgendeine Begrenzung auf eine bestimmte Gruppe. Nein, jeder, der den Namen anrufen wird, soll gerettet werden. Manche denken, wenn nur wenige auserwählt sind, bin ich vielleicht nicht dabei. Oder wenn sowieso ausgewählt ist, wie kann man sich dann noch entscheiden? Gott hätte für alle Menschen Platz. Und Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Gott weiß aber auch, dass sich nicht alle retten lassen wollen. Und Gott weiß jetzt schon, wie viel es mal sein werden. Darum sieht er auch die Auserwählten in Summe und überblickt das. Für uns ist es zu hoch, viel zu groß. Wir haben keinen Einblick, weil wir so zeitlich begrenzt denken. Wir können nicht an zwei Zeitpunkten gleichzeitig sein, und wir können auch nicht so denken, zwei gleichzeitige Zeitpunkte uns nicht mal vorstellen. Der Satz, viele sind gerufen, aber nur wenige sind auserwählt, der erklärt nur, dass leider im Verhältnis zur gesamten Menschheit nur der kleinere Teil sich retten lässt. Das sind die Auserwählten. Diejenigen, die sich mit eigenem Wunsch und selbstständigem Willen für Gott entscheiden, sind Auserwählte. Ganz kurz zum Schluss drei Hauptpunkte zum Mit nach Hause nehmen. Gott lädt ein. Gott lädt dich ein, heute den Tag mit ihm zu verbringen, das Leben mit ihm zu verbringen, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen, an der Hochzeit des Lammes dabei zu sein, als Braut. Ein Fest, was wir uns nicht vorstellen können, wie schön das wird. Aber wir können uns jetzt schon darauf freuen, voller Vorfreude. Ich bin mir ziemlich sicher, Joe und Cody, die sind auch in Vorfreude. Aber das ist eine ganz andere Dimension, was da im Himmel auf uns wartet. Zweitens, Gott ist barmherzig und gnädig und langsam zum Zorn. Drittens, Gott entgeht nichts. Er ist gnädig und gerecht. Psalm 132, Vers 9, deine Priester lass sich kleiden mit Gerechtigkeit und deine Heiligen sich freuen. Genauso werden wir aufgefordert in Epheser 6, Vers 14, so steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit. Kleider des Heils und der Mantel der Gerechtigkeit, von Gott geschenkt, ein gnädiges Geschenk von dem Gott und Vater im Himmel. Amen.